Biodiversität. Zwar ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu werden. Kurz, ein Fall für uns. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe. Ich höre, lohnt sich.
Supergut präsentiert Peter und Paul wollen's wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute «Wir grün in Dorf und Stadt» mit Konrad Amber.
Herzlich willkommen hier zum Podcast in den Supergut Labs, im Supergut Camp vor den Supergut Labs. Irgendwie bringe ich es noch richtig her. Schön sind wir alle da, ein riesen Publikum, riesen Publikumsandrang. Die Leute stehen schon fast draussen und schauen rein. Vielen Dank, einen grossen Applaus, dass uns die Leute so glauben. Ja, genau, genau, die haben wir vorher auch gemacht. Genau. Yeah. Haben wir gut abgesprochen vorher mit dem Publikum, Paul. Schön, du bist auch wieder dabei.
Ja, ja, ich habe mir überlegt, mich. Ich komme
jetzt
auch wieder
mal. Genau. Und wir haben heute ein Thema, und da geht es nämlich darum, mehr Grün in Dorf und Stadt. Und mit einem wunderbaren Gast, den wir schon von früher nachher kennen. Und vielleicht stellst du einmal vor.
Jawohl, unser wunderbarer Gast ist der Konrad Amber. Und ich mache das ganz kurz mit Schlagworten. Du bist gebürtiger Vorarlberger, lebst auch in Dornbirn, warst lange Zeit Unternehmer, im künstlerischen Bereich vornehmlich, wurdest dann, nehme ich an, parallel dazu auch zum Naturfotografen und über die Naturfotografie immer mehr auch zum, und davor natürlich auch durch dein Aufwachsen zum Naturfreund, zum Naturdenker, zum Naturforscher und speziell der Baum hat es dir auch angetan. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich dich als Naturphilosophen bezeichnen würde, aber eben nicht einer nur, der denkt und philosophiert, sondern auch einer, der Dinge zu Papier bringt oder auch materialisiert. Konkret hast du mehrere Bücher geschrieben. Das aktuellste habe ich gleich hier, das ist Aufbäumen, das ist also genau passend zu unserem heutigen Thema. Das ist Aufbäumen, Stadtbegrünung für eine lebenswerte Zukunft. Und da geht es hochprozentig um das, was wir heute alles besprechen werden. Weil du über auch daneben natürlich als Buchautor, Vortragender und auch Redner für das Thema bist, aber auch um das Thema Baum. Und das ist jetzt das Spannende und da kommen wir dann sehr konkret dazu, Berater und Planer von Begrünungsprojekten im weitesten Sinn. Ich beginne gleich mit, weil es uns interessiert und weil es spannend einführt. Schilder mal vielleicht kurz oder sag das letzte aktuelle Projekt, das du in Begrünung von Gebäuden oder im bebauten Gebiet gemacht hast. Ob noch dran oder schon abgeschlossen, kannst du das kurz beschreiben.
Ja, gern. Irgendwie schade, ich hätte ja gerne noch länger zugehört, wie du über mich redest. Aber okay, der Ernst des Lebens. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich zwei spannende, große Projekte fertiggestellt. Und über die möchte ich heute Abend dann das ein oder andere Wort noch verlieren. Einmal die größte Grünfassade Vorarlbergs und eine der größten in Österreich in Feldkirch. Die Arbeiterkammer haben wir begrünt und da ging es um 700 Quadratmeter Grünfläche vor einer Hauswand, um eben das Haus dahinter so abzukühlen, dass keine Klimaanlage notwendig war. Das haben wir geschafft. Dieses Ergebnis ist eine traumhafte, wunderbare, hohe Wand, 15 Meter hoch, 700 Quadratmeter groß, mit einer tollen Artenvielfalt, wird bewässert durch Dachwasser und hat jetzt schon nach 2 Jahren, wo der Wachstum erst so richtig sich durchgesetzt hat und flächig geworden ist, hat jetzt schon eben 70-80% der Fläche geschafft und eben eine wunderbare Wirkung, Kühlung der Räume um bis zu 5 Grad geschafft gegenüber früher. Das zweite Projekt ist der Zündwald hier in Altstetten im Schweizer Rheintal, wo es uns gelungen ist, ein Industrieller, der Karl Zünd und ich, eben eine Asphaltfläche, die 2000 Quadratmeter groß war, ein Parkplatz, den zu renaturieren und darauf einen Naturwald zu pflanzen. Und zwar das besondere Erdaustausch mit Erden aus der Region und mit Bäumen, die wir gerettet haben vor dem Fällen. Die hätten sonst gefällt werden müssen. Dabei war eine Eiche, die war 7 Meter hoch, 1,20 Meter Stammumfang. Und die haben wir mit Großgeräten ausgegraben und in diesen Wald gesetzt. Und jetzt ist da Natur, natürliche Natur, mit Vögeln, mit Schmetterlingen, mit Bienen, Artenvielfalt, wo vorhin 40 Jahre lang nur eine tote Asphaltfläche gewesen ist. Mhm. Die beiden sind wir letztes Jahr fertig. Vielleicht darf ich noch einen Nachsatz machen. Für die Grünfassade sind wir jetzt nominiert für den österreichischen Staatspreis für Klimaanpassungsmaßnahmen. Und im Schweizer Bereich, in diesem Zündwald, sind wir beim Celia Award, der ist europaweit ausgeschrieben, auch in der Endausscheidung für Renaturierungsmaßnahmen, was mich natürlich sehr, sehr freut und auch beflügelt.
Man macht es ja nicht wegen der Preis, wo man überkommt und deine Auftrag, also nimm mir mal an, und deine Auftraggeber ja auch nicht. Was ist denn die Motivation? Wieso kommt man auf einmal, oder was ist die Motivation für deinen Auftraggeber, dass man jetzt auf einmal auf das Thema kommt? Ist es ein aktueller Trend oder ist es wirklich auch nachhaltiger eine Veränderung?
Beide Projekte sind ja sehr nachhaltig, weil sie über Jahrzehnte geplant sind. Und es braucht schon eine gewisse Haltung der Auftraggeber, dass sie auf mich zukommen und dass sie so etwas wünschen. Und bei beiden waren natürlich, bei beiden Projekten war im Hintergrund, wir möchten etwas machen, was nicht technisch ist und was für die Zukunft eine Wirkung hat, eine nachhaltige Wirkung hat, was für unsere Mitarbeiter gut ist und was anders ist als die Norm. Wir werden ja oftmals so erzogen, dass technisch gibt es für alles eine Lösung, koste es, was es wolle. Und man vergisst oftmals, dass Naturlösungen viel einfacher sind. Und genau mit dieser Botschaft gehe ich halt hausieren, das mache ich auch mit meinen Vorträgen oder Büchern, dass ich den Menschen sage, überlegt euch einmal die Alternativen dazu, zu einer Klimaanlage, zu einem Dieselauto, zu einem sterilen Garten, zu einer Parkfläche oder zu einem Parkplatz, der nur versiegelt ist. Und die Alternativen sind immer naturnäher und fast immer besser und günstiger. Und das muss man den Leuten nicht nur sagen, sondern ihnen auch vorzeigen, dass das klappt.
Das wäre jetzt die Frage, wenn du hausieren gehst, rennst du offene Türen ein oder merkst du, dass es auch ein Trend ist? Merkst du, dass die Menschen auch teilweise dann schon ein Sensorium dafür haben? Oder ist es eine große Überzeugungsarbeit, generell zu sagen, dass wir mehr Grün in die bebauten Flächen brauchen oder
also
in die Städte?
Es hat sich, was das Thema Klima betrifft, schon eine Sensibilisierung durchgesetzt und auch eine Information. Die meisten Menschen sind informiert. Sie machen zwar etwas und sagen, okay, das schadet dem Klima, aber ich mache es trotzdem. Aber man ist informiert. Jetzt ist es ja immer so, dass es ein Unterschied ist zwischen dem Thema zuzustimmen oder das selbst in die Hand zu nehmen und dafür zu bezahlen. Ich erlebe es immer wieder, alle Menschen lieben Bäume, aber nicht bei sich. Die meisten beim Nachbarn, aber sobald der Baum angeblich Dreck wirft oder Schatten gibt oder gefährlich wird, dann ist das Thema schon vorbei. Und da ist es schon sehr unterschiedlich nach Regionen und auch nach Kulturen, ob dafür mehr Verständnis da ist oder nicht. Ich denke, generell ist es größer geworden. Oftmals scheitert es am Geld, wobei diese Vergleiche sind so ungünstig, weil mit einer Naturlösung müssen wir ja alles mit betrachten. Die Wasserversickerung, die Verbesserung der Atemluft, die Feinstaubbildung, die CO2-Bildung, das kann man alles nicht bepreisen, sondern man sagt ja, der Baum kostet eingepflanzt 8.000 Euro und das ist viel zu viel Geld. Und da fällt oftmals auch noch das Verständnis dafür, das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen.
Spürst du es jetzt, wo man vielleicht eher in schwierige Zeiten kann, wirtschaftlich, aber auch politisch,
gibt es ja so Menschen in anderen Kontinenten, die von Umweltschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit, ja. Klimaschutz etc. nicht so viel halten.
Ja.
Und es ist schon vorher meine Frage, Nachhaltigkeit bei den Auftraggebern. Also spürst du jetzt, dass man jetzt vielleicht sagt, ja gut, okay, die 8'000 Euro sind mir jetzt zu viel, oder hat schon was in den Köpfen stattgefunden? Also ist es ein Trend, der da ist, unabhängig von der aktuellen Situation, oder ist es halt schon eher fancy und nicht so fancy, wenn ich kein Geld mehr habe?
Also ich wünschte mir, dass es mehr Charme hätte und noch mehr trendy wäre. Gerade solche Tendenzen, wie du erzählt hast, von dem Menschen in den USA mit dem orangen Gesicht. Mir fällt jetzt der Name dazu. Nein, mir fällt der Name auch nicht ein. Aber der Klima plötzlich leugnet und die Problematik nicht erkennt. Da merkt man schon, dass viele Menschen natürlich auch auf schnelle Erfolge, auf wirtschaftliche Erfolge, alles ist ein Deal, alles hat mit Wirtschaft zu tun, dass sich die so konzentrieren, weil nachhaltige Lösungen oftmals auch langfristig sind und dass man die Investition nicht sofort gleich gegenrechnen kann. Mhm. Ich sehe bei Menschen mit Verantwortung sehr wohl auch die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Bereitschaft, etwas zu investieren. In der Wirtschaft auch in der Politik, je nach Couleur der Parteien, dass die auch bereit sind, auch Unpopuläres zu machen, also nicht, was einfach erklärbar ist. Viele Naturthemen sind komplex, dass die trotzdem bereit sind, dafür einzustehen, weil sie wissen, dass es richtig ist und dass sich das auf die Dauer gesehen auch auswirken und auch rechnen lässt. Andererseits die Gegenbewegung der kurzsichtigen Folge der Populisten, die halt lieber jetzt leben und alles, was nach ihnen kommt oder was die jungen Menschen betrifft, dass denen alles egal ist.
Mhm. Aus deiner Erfahrung, man hat ja oft die Ohnmachtsgefühle, gerade wenn man von den großen globalen Entwicklungen ausgeht und wie viel da zurückgeschraubt wird und wie viele Klimaziele nicht mehr erreicht werden und so weiter. Warum würdest du sagen, es ist gerade, wir wohnen leben in einem sehr kleinen, in einer Region, die sozusagen aus verschiedenen Ländern besteht, aber irgendwo doch zusammengehört. Warum ist es wichtig, Projekte auch in scheinbar kleinen Regionen, Vorzeigeprojekte zu setzen? Dass das nicht einfach nur der Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern dass das mehr ist. Würdest du das? Was sind da die Gründe, dass es sich lohnt?
Wie viele Stunden haben wir heute?
Genug.
Okay. Also zunächst einmal versucht jeder das zu tun, was er in seinem Umfeld, in seinem Kreis machen kann. Jetzt sind die Dinge ja so gelegen, dass beispielsweise die Erderwärmung durch die Klimaerhitzung stark zunimmt. Ich sage nur 2-3 Zahlen, seit dem Jahr 1900, seit 125 Jahren, hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur um 2,5% erhöht. 2,5 Grad, Entschuldigung. Jetzt klingt das nicht so viel, wenn man sagt, ja, 2,5 Grad, das schaffen wir schon. 2,5 Grad, man denkt nur, wenn man jetzt mal krank ist und Fieber hat, das ist sehr wohl ein Unterschied, ob ich 38 oder 40,5 Grad habe. Aber 2,5 Grad übers Jahresmittel heißt, viele Tage sind dabei 8, 10, 12 Grad wärmer. Und für einen gelernten Mitteleuropäer sind 35 Grad in der Sonne schon sehr heiß. Da schafft man nicht mehr gern. So, jetzt können wir das globale Klima nur langsam ändern. Natürlich durch unseren Konsum, unser Verhalten haben wir Auswirkungen auf die ganze Welt. Aber wenn wir jetzt hier einen Baum pflanzen, ändert das Klima in Indien nicht. Aber wir können durch Grünmaßnahmen sehr wohl in einem Quartier, in einem Garten, in einem Quartier, in einer Stadt oder in einer Region das Klima beeinflussen. Und wenn es auch nur ums Ausgleichen geht, nicht mehr so heiß im Sommer, nicht mehr so stark Wetterereignisse. Und das hängt mit Grünmaßnahmen zusammen. Das Wichtige wäre halt, dass das viele tun. Mhm. Also ein Gründach ist gut, 1000 Gründächer sind besser. Nur als Beispiel, wenn ich ein Gründach mache, senke ich die Temperatur in meinem Haus, je nach Aufbau vom Gründach, um 1-4 Grad, aber auch die Umgebung, etwa 200 Meter, um 1-2 Grad. Stellen wir mal vor, wir hätten jedes dritte Haus mit einem Gründach, schaffe ich das im ganzen Quartier im Sommer statt 39 Grad von mir ist nur 36 Grad zu haben. Also da hat jeder von uns einen Einfluss, und wenn es auch nur die Balkonpflanzen sind, wir müssen nur damit rechnen, dass es eben viele machen. dass eine Begehrlichkeit entsteht, meinetwegen auch ein Neid. Der hat es so schön auf dem Dach, ich möchte es auch haben. Aber wir brauchen eine Bewegung, die sagt, das mag ich auch. Und wenn es nur für mich ist oder für meine Familie. Mhm. Und in Summe und multipliziert verändert das sehr wohl auch regionales Klima.
Natürlich auch, verzeih kurz, die Vorbildcharakter. Ich meine, ob das Tourismus ist oder ob das einfach eine Fassade ist, die du begrünt hast, wo man sich anschaut und das nimmt man dann, speichert man ab und das bleibt in den Köpfen und man hat es einmal gesehen, dass es realisiert worden ist. Das ist einmal schon ganz wichtig.
Auch. Genau.
Als Multiplikator.
Die Dinge zu tun und sichtbar zu machen. Ja. Wenn man weniger Fleisch essen, sehen das die anderen nicht, was auch gut wäre. Ja. Aber wenn man jetzt beispielsweise, was ich sehr gern mache, im Bio-Hotel lebe oder Urlaub mache.
Das ist ein Bio, also Bio-Hotel, wie definiert sich das?
Bio-Hotel ist ein Hotel, das sehr naturnah ist, beispielsweise mit natürlichen Baustoffen gebaut. Alles wird recycelt. Mhm. Die Nahrungsmittel sind aus der Region. Es wird beispielsweise als Null-Energiehaus gemacht, wo also kein Gas oder Brennstoffe verheizt werden und so weiter. Mhm. Und da gibt es inzwischen einige Leading-Hotels und einige wunderbare Hotels, übrigens mit einem köstlichen Bio-Wein. Also kann ich nur empfehlen.
Okay, ich bin dabei.
So, jetzt bin ich beispielsweise in diesem Biohotel und ich weiß, da sind 10.000 Menschen im Jahr. Also die haben einen Multiplikationsfaktor, denn jeder, der sich dort wohlfühlt, und das sind die meisten, sehen, aha, man kann mit Lehmputzwänden auch leben und ich kann mit regionaler Kost auch auskommen und der Bauerngarten ist nicht mal aufgeräumt und sie ist trotzdem schön, also da gibt es Impulse. Oder wenn wir als anderes Beispiel Urlaub mal in Kopenhagen oder in Amsterdam machen und sehen, dass man plötzlich eine ganze Stadt funktionsfähig hält, nur mit Fahrrädern, ohne Autos oder mit kaum Autoverkehr. Mhm. Und man merkt, es funktioniert auch. Die Businessleute fahren mit dem Anzug, die anderen mit dem T-Shirt, alle sind mit dem Rad unterwegs, brauchen weniger Parkplatz, auf der Straße stinkt es nicht, es gibt keinen Hupen, kein Verkehrsstau. Und funktioniert trotzdem. Und wenn ich dort eben Gast oder Tourist war und das mit nach Hause trage, habe ich auch einen Multiplikationsfaktor.
Mhm. Aber eigentlich hast du ja Faktor, die für das Thema sprechen. Du hast vorher gesehen, die Wandbegrünung bei der Arbeiterkammer, glaube ich, hast du gesehen, hat 5 Grad gebraucht.
Ja, genau,
ein grünes Dach bringt 2 bis 3 Grad. Also eigentlich hast du ja ganz viele Faktor, logische Elemente, Kosten sind wahrscheinlich hoch vergleichbar. No-brainer. Wieso haben wir das nicht mehr? Verkaufst es du schlecht?
Ja.
Oder lässt man dir nicht zu?
Naja, ich denke, das, was heute noch als Außenseiter ist und belächelt wird, ist vielleicht in 10 oder 20 Jahren einfach Standard. Es braucht tatsächlich die Bereitschaft zu verändern. Wir haben natürlich ganz, ganz starke Lobbys, die kein Interesse daran haben, dass das verändert wird. Ich habe oftmals Streitgespräche auch mit Architekten, die ihren Glasballast wünschen oder mit Bürgermeistern, die einfach auf Beton bestehen. Es gibt Lobbys in der Bauwirtschaft. Ich denke nur an den Verkauf von Asphalt und Beton. Und übrigens, das Bauen selber hat ja die größten Kubaturen, die größten Gewichte und ist ein wesentlicher Faktor von CO2-Ausstoß. Da gibt es sehr viele Lobbys, die in dem, was sie tun, versiert sind und Geld verdienen. Warum sollen sie es ändern? Da ist noch kein Leidensdruck da, keine Bestrafung da, keine gesetzlichen Vorgaben da. Also machen wir weiter wie bisher, weil das hat ja funktioniert.
Mhm.
Man vergisst halt auch, dass wir in einer veränderten Welt leben, abgesehen von den politischen und wirtschaftlichen Problemen, sondern dass sich das Klima so dramatisch ändert. Mhm. Und da geht es ja nicht nur um einen heißen Dorfplatz, sondern auch über die Überschwemmungen, die wir haben, über die Hochwasserkatastrophen. Da geht es um den Ernteausfall, dass wir durch Dürre haben, um den Borkenkäferbefall von vielen Wäldern, die einfach wegsterben. Und das hat alles mit der Klimaveränderung zu tun. Und das sind so Randaspekte, die alle nicht ganz so schmerzhaft sind und trotzdem stattfinden. Mhm. Und wenn man die summiert, wird das Leben bei uns zunehmend schwieriger und aufwendiger und auch teurer. Und das könnte man abfedern, wenn wir schnellstens eben Gegenmaßnahmen machen.
Kannst du ungefähr sagen, wie geschieht, also dass man Gebäude begrünt, ist ja kein Trend, der jetzt schon Jahrhunderte, also den, ich erinnere mich an den wilden Wein, der in alten Gebäuden sehr schön immer, das kann man so sagen, das war vielleicht eine Vorstufe, aber seit wann begrünt man aktiv bestehende Gebäude? Gibt es da eine geschichtliche Entwicklung, wann das zum ersten Mal gemacht worden ist?
Also oder? In der Neuzeit sehr wohl.
Ja.
Vielleicht noch ein Nebensatz, dass man das Prinzip umsetzt, wenn ich ein Gebäude mache, dass ich die Erde, die ich unten versiegle und zerstöre, aufs Dach zurückgebe, ist schon über 2000 Jahre alt. Viele Gebäude in Norwegen sind so begrünt. Auch aus der Idee heraus, dass man weniger heizen muss. Mhm. Aber bei uns hat es so 1970er die ersten wirklich alternativen Gebäudestile gegeben, vielleicht auch durch die Haltung der Hippies ein bisschen so locker und ja, sind wir nicht immer nur auf Gewinn aus, sondern genießen das Leben. Und da hat es sehr viele grüne Balkone gegeben, grüne Häuser. Mit dem Nachteil, dass vieles von dem, was da umgesetzt worden ist, nicht sehr professionell gemacht wurde. Mit der Dachhaut, mit der Isolierung, mit der Beständigkeit. Und da sind viele zusammengebrochen, haben Schäden an Häusern verursacht. Dann ist das etwas zurück aus der Mode gekommen. Das waren so verspielte Dinge. Und so richtig aufgekommen ist es etwa vor 10, 15 Jahren wieder. Mit der Klimasituation. Wobei, man darf ja nicht vergessen, wir haben seit den 80er Jahren das erste Waldsterben hinter uns. Der Club of Rome hat 72 schon vorausgesagt, dass die Ressourcen endlich sind. Es hat sehr viele ernstzunehmende Studien und Kritiken gegeben, dass wir darauf vorbereitet werden müssen. Das hat man natürlich alles verdrängt. Aber jetzt eben, wo wir Hitzetote haben, wir haben im Dachgebiet seit Jahren mehr Tote durch Hitze als durch den Verkehr. Mhm. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie viele Milliarden man ausgibt für die Verkehrssicherheit im Vergleich zu den Klimatoten. Und das kommt meistens Dehydrierung, Überhitzung, Herzschlag und so weiter. Speziell in urbanen Zentren, aber auch in Dorfplätzen etc. Mhm. Speziell ältere Leute oder vulnerable Gruppen und so weiter. Aber das kommt sehr stark hoch und wir haben gerade in Paris oder auch in Wien in den letzten 2-3 Jahren Hunderte, Jahrtausende Menschen gehabt, die an Hitze gestorben sind. Mhm. Und das kommt natürlich auch bei den politisch Verantwortlichen inzwischen an. Und wir sehen auch Trendwende, speziell in großen Städten, die unter Hitzestau leiden. Ich erwähne nur Paris oder meinetwegen auch Barcelona oder Berlin, die sehr aggressiv vorgehen mit der Begrünung von Gebäuden, mit dem Renaturieren von Plätzen, mit dem Bepflanzen von Bäumen, überall. Und ich frage mich dann immer, was in unserer Region passiert. Wollen wir warten, bis es bei uns auch so schlimm wird oder können wir da nicht mitziehen? Die Erfahrungen sind da, die Techniken sind da, man muss es einfach nur machen.
Aber könnte man bei uns nicht sagen, bei uns ist es ja grün. Also man sieht ja überall, ist es grün wie verrückt. Sollen die jetzt Paris machen und Barcelona, die haben sicher Probleme, aber bei uns ist es doch tipptopp.
Ja, das ist das typische Totschlagargument, aber das stimmt. Es ist halt so, ich bin ein Dornbirner. Dornbirner hat 50.000 Einwohner, mittlere Stadt. Oder ich bin viel in St. Gallen. Und wenn ich jetzt in St. Gallen in der Ortsmitte oder in Dornbirn in der Stadtmitte stehe, atme ich diese Luft dort ein, obwohl ich auf dem grünen Karren sehe. Ich sehe Wald um mich, ich sehe alles grün und trotzdem habe ich den Feinstaub der Straße, ich habe die Hitze der Stadt. In Dornbirn war es letztes Jahr mindestens 4 oder 5 Mal knapp an der 40-Grad-Grenze. Mhm. In St. Gallen war es wesentlich höher, liegt sogar noch öfters. Und das heißt, dass der Stadtbewohner sehr wohl in einem Mikroklima lebt, wo ihn sehr belastet, wo alles andere als gesund ist. Auch wenn wir die Umgebungsnatur haben, und da sind wir Gott sei Dank in einer wunderbaren Situation, und das ist leider auch ein bisschen verfänglich, dass man in dieser vermeintlichen Sicherheit ist, ist ja egal, die 3 Wochen überstehen wir, ringsherum ist alles grün. Aber was tun wir, wenn der Wald absterbt? Mhm. Was tun wir, wenn da drüben die Buchen und die Fichten absterben und der Wald plötzlich zu rutschen beginnt? Das Leben wird lebensgefährlich, es wird automatisch wesentlich wärmer, dann ist es aber zu spät zu reagieren. Mhm.
Und von, wenn man es konkret jetzt die Begrünung von Gebäuden nimmt, würde mich einmal prinzipiell interessieren, welche Flächen eignen sich überhaupt prinzipiell? Und dann hätte mich als zweite Frage, die ich gleich anhänge, Unterschied zwischen Nachrüsten, also von bestehenden Gebäuden, und Neubau.
Ja.
Das würde mich interessieren, einmal von der Vorgangsweise.
Ja, also grundsätzlich ist es besser, wenn man beim Neubau das einplant, weil man eben bestimmte Statiken und bestimmte Techniken schon einplant. Beispielsweise Regenwasser. Es macht ja eigentlich Sinn, dass jedes Haus, das frei steht, das Regenwasser, was auf dem Hausdach niedergeht, auch sammelt. Mhm. Es ist ja im Prinzip ein Privileg oder Unding, wenn wir Pflanzen mit Trinkwasser gießen. Und das tun wir. Mhm. Also das Wasser gehört gesammelt und das ist natürlich im Neubau einfach. Die Dachrohre, die Fallrohre werden gesammelt. Im Garten, im Vorplatz, unter der Garage wird eine Zisterne installiert und schon habe ich das Bewässerungswasser für die Grünanlage. Nun, Flächen, alles was flach und eben ist, ist einfacher. Ein Flachdach eignet sich perfekt dazu. Mhm. Und gehört begrünt. Da gibt es keine Alternative dazu. Alles andere ist Unsinn. Und die Grünfassaden sind zumindest an solchen Fassaden geeignet, wo nicht alles nur Fenster sind oder wo süd- oder südostseitig sind und sich sehr stark erhitzen. Mhm. Wir haben also in Frankreich die Erfahrung gemacht, wir können mit einer Grünfassade verhindern, dass das Haus klimatisch geregelt wird. Und die Kostenersparnis dort speziell war beispielsweise 480.000 für diese riesige Grünfassade und 1,2 Millionen für die Klimaanlage. Also wir sind bei der Hälfte der Kosten. Mhm. Und noch dramatischer, auch für private Besitzer, wird das, wenn ich das über Jahre rechne, denn jede Klimaanlage braucht Energie, ziemlich viel Energie, Service, und nach 10, 15, 20 Jahren muss sie ausgetauscht werden. Also keine lange Lebensdauer. So, und die Energiekosten dort bei der AK sind wären dreimal so hoch gewesen, wie jetzt die Pflegekosten sind. Mhm. Also da wären Millionen Euros auf 50 Jahre eingespart. Und das bedeutet, wenn möglich, dann eben Pflanzen ans Haus, und wer davon Angst hat, dann vor dem Haus. Das geht mit vorgespannten Gitternetzen, mit Konstruktionen, mit Gerüsten und so weiter.
Also man kann es aber nachrüsten. Also ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Fassade daheim bei meinem Haus, und so haben schon viele Sachen angefangen, meine Frau zuckert wahrscheinlich schon zusammen, wenn sie es hört, wenn meine Fassade daheim nur mal so schön wäre.
Wenn du nachher die Adresse hast, dann
können wir kannst du mal anschauen. Ja, nicht einfach hier etwas herpflanzen und aufwachsen lassen, sondern es braucht schon ein bisschen mehr. Aber man kann es wirklich auch nachrüsten in einem alten Haus.
Also die simpelste Möglichkeit wäre, und das ist vielleicht bei vielen möglich, bodenbasiert. Das heißt, wenn die Pflanze im Boden ist, braucht sie kaum Dünger, kaum Wässerung, keine Pflege. Und wenn ich einen Streifen frei mache und den mit Erdreich oder Substrat fülle, habe ich die Pflanzen im Boden. Das wäre das Simpelste. Mhm. Und wenn man jetzt Angst hat, dass die Pflanze eben Schaden anrichtet oder man mag eben kein Netzgitter, dann empfehle ich die Spalierobstbäume, die so eine wunderbare alte Tradition sind, zweidimensional im Frühling, die Blüten, Pracht im Herbst, der Obstertrag. Und es kühlt trotzdem, und einmal schneiden. Und der Spalierobstbaum kann auch 4-5 Meter hoch werden. Mhm. Was höher ist, braucht halt dann Kontrolle, soll nicht unterkriechen, soll meinetwegen der Verputz nicht kaputt machen, aber es gibt für jede Fassadenqualität eine passende Pflanze. Und wie gesagt, wenn man sie nicht an der Wand will, dann eben vorspännig. Da gibt es eben Bespannungstechniken, Netze, an denen die Pflanzen winden und sich festhalten und damit das Haus nicht beschädigen.
Und bei dem Neubau ist das Einbeziehen von einer Grünfassade natürlich dann mit wesentlichen Vorteilen, weil man vieles schon voraus planen kann, vielleicht auch sogar da oder dort einsparen kann, ich weiß nicht.
Genau. Aha. Also beispielsweise legen ja viele Hausbesitzer, aber auch Firmen Wert auf eine edle, schöne Fassade.
Ja.
Und wenn die hinter einer Pflanzenwand versteckt ist, kann ich da auf günstigere Materialien und günstige Ausführungen zurückgreifen. Ich brauche keinen Edelputz an der Außenfassade und ich kann mir damit auch viel Geld sparen. Wir haben eine sehr gute Kühlfunktion im Sommer, aber auch eine vorgespannte Fassade sorgt dafür, dass im Winter das Haus nicht so abkühlt, weil die Windgeschwindigkeiten weniger sind, und haben damit auch einen isolierenden Effekt. Also beides. Und damit kann ich mir vielleicht am Gebäude auch die ein oder andere Spezialität sparen, die sonst halt optisch sichtbar wäre und sonst hinter einer Pflanzenwand oder hinter einem Netzgitter eben versteckt sind.
Und im Herbst kannst du Mosten.
Ja,
gibt's
genau.
Noch, gibt's noch einen, genau. Einen Mast.
Apropos.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, gibt es Pflanzen, die sich besonders gut eignen und gibt es Pflanzen, von denen man die Finger lässt, die sich sehr bewährt haben, und dann auch natürlich ist der Faktor, nehme ich an, dass man sich auch gewöhnen muss im Winter, dass dann Pflanzen, die nicht immer grün sind, dann unter Umständen, dass das dann etwas eine eigene Optik hat.
Genau.
Aber ja. Das muss man mögen oder das müsste man auch als Natur sehen, nehme ich an.
Das ist so, mich hat ja mal jemand gefragt im Winter, weil ich mein Holzhaus in Dornbirn natürlich völlig begrünt habe, Gründach, Grünfassaden mit mehreren Pflanzenarten. Und im Winter sind manche Rankpflanzen eben laublos, die werfen das Laub ab. Wenn ich an den Feitschi denke oder Jungfernrebe, die ein wunderbares rotes Blattkleid zuerst hat, die fallen dann ab. Und die stehen vor dem Haus und die sagen, wie schaut denn das aus? Ich sage, so schaut Natur aus. Mhm. Und das müssen wir uns halt wieder gewöhnen. Unsere Wälder, die meisten Wälder von uns, die laubabwerfend sind, sind halt im Winter auch kahl. Das ist der Lauf der Natur. Dafür ist dann im Frühling ein wunderbares grünes Laub da und es verändert sich.
Mhm. Und das lebt eigentlich ewig. Also einmal im Jahr schneiden, hast du gesehen. Das ist schon mal sehr gut, wenn man nur einmal im Jahr etwas machen muss.
Also die Spalierobstbäume, Rankpflanzen, kann schon sein, dass man zwei-, dreimal schneiden muss.
Aber im Grunde, das kannst du ewig haben. Also du musst, wenn das einmal angewachsen ist, bei deinem Haus.
Also ewig ist immer so ein relativ...
Ja, ewig ist jetzt ein großer
Aber Begriff. Doch schon ewig. Wir haben die Erfahrung, dass Efeu, immer grüne Pflanze, bis zu 400 Jahre alt wird. Und das überdauert die meisten Gebäude. Zeitalter.
Ja, zumindest Jahre. Der, was baut, hat meistens.
Der, was baut mit relativer Sicherheit, stimmt. Ja.
Okay.
Und wenn man jetzt, also, man muss sich schon gewöhnen, man muss schon auch das Gefühl haben, dass das Haus dann anders ausschaut, nehme ich an. Aber welchen Nutzen, konkreten Nutzen, wenn man jemanden, weiß man, das ist von den Einsparungen, hast du schon gesagt, Kühlungen etc., gibt es sonst noch Nutzen? Du hast, glaube ich, jetzt vorher irgendwas gesagt mit bei extremen Wetter oder dergleichen, dass das auch ein Schutz ist. Was sind da die schlagenden Argumente, dass man sagt, so eine Grünfassade zahlt sich aus?
Ja, vielleicht können wir das noch weiter öffnen, auch für Gründächer, also wenn wir das Haus begrünen. Wir haben nicht nur mehr Natur um uns, sondern auch die Wirkung von Natur, Pflanzen beispielsweise. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine Kühlung. Nehmen wir mal an, wir haben am Dach 20 cm Substrat, haben wir da eine wirklich spürbar messbare Kühlung fürs Haus und damit erspare ich mir meistens eine Kühlung des Hauses. Wir wissen, inzwischen sind wir schon fast da angelangt, wo die Kühlkosten gleich hoch werden in unserer Region wie die Wärmekosten. Also die Kühlung im Sommer, aber auch die Isolation im Winter, das heißt, wir müssen weniger heizen. Da sparen wir uns schon Kosten. Durch die Pflanzen haben wir automatisch eine bessere Luftqualität. Mehr Sauerstoff, weniger Feinstaub, also Fassade und Dach. Das heißt, unser Schlaf ist tiefer. Unsere Gesundheit ist besser. Wir haben beispielsweise also auch mehr Sauerstoff. Dann haben wir natürlich die Auswirkungen auf die Umgebungsnatur, weil in diesen Pflanzen leben natürlich auch Insekten, Wildbienen, Bestäuber, Nützlinge beispielsweise, Artenvielfalt. Da sammeln sich immer blühende Pflanzen an, da kommen auch Singvögel, da kommen Schmetterlinge. Also wir haben einfach mehr Natur um uns und damit auch ein, sagen wir mal, entspannteres und gesünderes Leben. Und bei der Grünfassade dann vielleicht auch noch die Nebenwirkungen eben der Beschattung, der Schallabsorption. Grünfassade oder Gründach nimmt uns einige Dezibel an Geräuschbelastung von außen, aber auch nach außen. Und das sind alles natürlich Faktoren, die mithelfen. Ein Gründach, das geschickt angelegt ist, hält etwa doppelt so lange wie jedes kiesbedeckte Dach, weil wir die hohen Temperaturschwankungen nicht haben. Wir haben nicht die UV-Einwirkung, die die Folien und die Belage spröde macht. Und wir haben keine Frostschäden. Es gibt sogar neuerdings eine Entwicklung bei den Hagelschadensversicherungen, dass die versichern, das Haus, wenn du ein Gründach hast, weil dann die Beschädigung gegen null geht. Wenn du ein kiesbedecktes Dach hast, zahlst du wesentlich mehr Hagelversicherung. Einmal schlagen ja die großen Hagelkörner inzwischen nicht nur am Dach auf, sondern verletzen Dachhaut oder sorgen dafür, dass Kies runterfällt und meinetwegen Autos beschädigt. Also da gibt es Folgewirkungen, die man in der Gesamtheit noch gar nicht so begriffen hat.
Und von der, ich bin kein Architekt und schon gar kein Techniker, aber statische Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, gehe ich davon aus, sind wichtig, oder?
Genau, deshalb beim Neubau wird das Ganze darauf abgesehen. Bei uns ist es üblich, dass nach Baunormen ein kiesbedecktes Dach etwa so ist, dass etwa 7-8 cm Kies oben ist. Ja. Und stattdessen könnte ich etwa 12 cm Substrat hinaufgeben. Da wird das nass Gewicht genommen, als wenn es gesättigt ist. Und 12 cm Substrat haben das Gleichgewicht wie Kies. Also wenn ich statisch nicht ein Risiko eingehen will oder das Dach mit der Restlastreserve ausgereizt ist, wenn ich also nicht mehr belassen kann, könnte man statt dem Kies eben Substrat draufschütten und ich habe statisch immer noch kein Problem.
Mhm. Aber noch einmal, jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ja. Eigentlich hätte es ja nur Vorteile.
Ja.
Ich finde es jetzt falsch, wenn ich die frage, gibt es so einen Nachteil davon? Weil, nochmal, wenn es eigentlich nur Vorteile hat und wenn man das den Leuten zu erklären bringt und das berücksichtigt, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Förderprogramm unterstützen wird. Also, wieso setzt es sich nicht durch? Ist es wirklich die Baulobby, die du am Anfang gesehen hast, oder ist es einfach für das Wissen, wo einem noch fehlt? Ja,
es ist Wissen, es ist natürlich auch die Naturangst, die wir alle haben, tief in uns vergraben, wenn man sagt, Pflanzen über uns, da bewegt sich was, das ist nicht beherrschbar, Wurzeldruck, Wurzelschäden. Und natürlich gibt es auch Nachteile. Mhm. Also ich muss auf jedes Gründach mindestens ein-, zweimal im Jahr hinauf, um zu schauen, was da passiert ist. Mhm. Es gibt Fremdamsahnungen, die nicht hinaufgehören, vielleicht Bäumchen, die aufwachsen, obwohl das Dach nicht wurzelfest ist und die gehören dann ausgezupft. Natürlich kommen auch Insekten und Lebewesen ans Haus bei der Grünfassade. Wir haben Ameisen plötzlich im Zimmer. Wir haben manchmal auch eine Wildbiene da, vielleicht auch einmal einen Besuch von einer Fledermaus. Es kann sein, dass Menschen eine Fledermausallergie haben, dann ist das auch wieder ein Problem. Ja. Und ich wurde dann einmal gefragt, eine Dame in Wien hat mir gesagt, ja, aber dann habe ich plötzlich Spinnen im Zimmer. Und ich habe gesagt, die Möglichkeit besteht. Sie sollten aber eher umgekehrt denken, wenn Sie keine Spinne im Zimmer haben, lassen Sie das mal biochemisch untersuchen. Wahrscheinlich leben Sie im giftigen Umfeld. Und man muss einfach damit einmal verstehen, dass bestimmte Insekten zu unserem Leben gehören. Ich weiß nicht, ob Sie die Silberfischchen kennen oder vielleicht mal eine Ameise. Was passiert schon Großes? Das ist halt ein Lebewesen, was sich halt gerne bei uns aufhält. Wir haben übrigens auch eine schöne Erfahrung gemacht in einigen Grünfassaden, wo speziell spinnenfreundlich sind. Auch dafür gibt es Pflanzen, dass die Hausbewohner kaum mehr Mücken und kaum mehr Motten im Haus haben.
Was für ein Haufen Spinnen.
Da gibt es auch, die Spinnen haben auch Hunger. So, also das Leben mit dem, ich bin heute in einer Grünfassade gestanden, wo sich letztes Jahr ein Wespennest angesiedelt hat, auch damit ist zu rechnen. Also es gibt natürlich bei keiner Situation nur Vorteile, aber das ist eben Natur, die verändert sich, die gehört auch ein bisschen geprüft und akzeptiert und man kann jederzeit und immer eingreifen und etwas dagegen tun.
Was die spinnenfreundliche Bepflanzung bräuchte jetzt nicht. Also,
hast du
nicht? Nein, ja.
Hast du auch bei den Projekten, die du schon betreut hast oder bei denen du dabei warst, soziale Effekte erlebt? Dass das einfach auch, ich weiß nicht, den grüne Fassade oder auch natürlich, dass damit Menschen auch irgendwo mehr zur Interaktion, gerade bei Mehrfamilienhäusern oder Bürogebäude wie das AK, dass das einfach auch ein Treffpunkt ist im Idealfall da beim Bewässern oder beim Schneiden oder sonst irgendwas? Oder ist das ein nicht so etwas, was ins Gewicht
geht? Das Thema verbindet natürlich. Ja. Es ist emotional, es verbindet. Und ich darf vielleicht eingangs noch eine Geschichte erzählen, was mir am Comosee passiert ist, mit Fotoapparat unterwegs, eben bei der Dokumentation. Und ich stehe dann plötzlich vor einem Privathaus, was völlig begrünt ist. Das ist auch in meinem Buch abgebildet. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe das Holzstativ ausgeladen, ich habe Fotos gemacht, ich war begeistert. Und am Schluss war ich so emotionalisiert und ergriffen, dass ich geläutet habe, ich kann ein bisschen Italienisch, und wollte dem, der Besitzerin, einfach ein Kompliment aussprechen. Und das habe ich dann gemacht. Das war ein älterer Herr. Und der hat sich wahnsinnig über das Lob gefreut, und das hat darin gegipfelt, dass ich an dem Nachmittag 2 Flaschen Weißwein trinken musste.
Musste.
Und seither weiß ich, wer so eine Grünfassade hat, als Mensch, der ist gescheit, sympathisch und schön. Und
schön auch.
Klar, automatisch.
Schön auch, okay.
So, und das verbindet natürlich im Geiste auch. Aber es gibt auch, wie bei der Arbeiterkammer oder bei Gründächern, speziell Gründächer, die zum Beispiel benutzbar sind. Wunderbare Sache. Die haben wir im Gewerbepark in Hohenems gemacht. In diesem Bäumler-Gewerbepark 2 große Gründterrassen. Die waren früher mit Waschbetonplatten ausgelegt, und die waren der Treffpunkt der Raucher. Und innen. Mhm. Und sonst niemand. So, und später haben wir darauf Bäume gepflanzt, wir haben Grünbeete angelegt, es wurden Hochbeete gemacht, und da sind Dutzende Menschen draußen, die sich beim Erdbeerenpflücken treffen, die miteinander reden, welche Paprikasorte am besten ist, die unter dem Schatten eines Baums plötzlich eine Besprechung abhalten, was früher immer im Büro war, die sind jetzt in der Natur, und da treffen sich Menschen und genießen das, dass es plötzlich so ein natürliches Umfeld hat. Mhm. Also es hat sehr, sehr wohl soziale Auswirkungen.
Mhm. Vielleicht einmal ganz konkret, was man konkret tun könnte oder was du raten würdest. Wir haben jetzt sehr viel über Hausbesitzer oder Gebäudebesitzer geredet, Begrünung, Fassadenbegrünung, kann man auch nachrüsten, je nachdem. Die öffentliche Hand, wo ja sehr viel Fläche besitzt und auch wahrscheinlich sehr viel Flächenkonflikt zum Teil auch hat. Wenn du durch Vorarlberg fährst, durch die Ostschweiz oder auch durch Liechtenstein, was denkst du mal, was würdest du dort so machen, wenn du dürftest einmal ein Jahr lang?
Gib mir einen Backer. zunächst einmal würde ich sagen, die Gemeinden sollten als Vorbild vorangehen. Wenn ein Gemeindehaus, ein Rathaus, Schulen begrünt sind, dann sehen das nicht nur viele Menschen, sondern sie sehen auch, wie das funktioniert und dass die Gemeinde mir das als Vorbild ist. Das ist einfach eine Pflicht. Und ich meine, die Gemeinde darf sich nicht davon drücken. Das wäre mal Voraussetzung. Andererseits gibt es immer wieder so Trends, ich weiß nicht, ob Sie die schon gesehen haben, diese Zäune, die dann mit Plastikstreifen durchzogen werden und die Menschen dahinter sitzen in einem Vorgarten mit Kunststoff, mit Plastik. Und es fehlt ihnen, glaube ich, das Gespür dafür, dass das unnatürlich ist oder sogar schädlich und dass das hässlich ist. Und ich weiß nicht, ob ich das überall läuten kann und melden kann, aber das
ich ist... Ich wahrscheinlich keine Flasche wie, wenn ich Flasche. Ihr Garten ist hässlich. Ja,
genau.
Leere, die dir nachgeworfen werden wahrscheinlich.
Jetzt habe ich... Also ich bin leider... Ich bin manchmal nicht zum Schweigen verdammt oder anders gesagt, manchmal redet es einfach aus mir heraus, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass Menschen eher als darauf reagieren, wenn man etwas als Vorbild macht und ihnen zeigt und erklärt Vor- und Nachteile, als dass man sie nur beschimpft. Wobei, das muss ich manchmal auch. Aber weil es geht ja auch um mein Seelenheil. Oder? Ich meine, bevor ich Augenkrebs bekomme, um diese grausige Wand anzuschauen, muss ich das sagen. Aber da sind natürlich, also wie gesagt, Menschen aufgerufen, einfach etwas zu tun. Das werde ich oft gefragt, ja, warum passiert nichts? Sage ich, ja, weil du nichts tust. Also, was probieren und trauen und ehrlich gesagt, was kann schon viel passieren? Wenn einem eben der Baum nicht mehr gefällt oder die Grünfassade, und man kommt in 20 Jahren drauf, ich möchte lieber in einer Kunststoffbüchse wohnen, ja, dann gebe ich die Grünfassade halt wieder weg. Das ist ja alles nicht so dramatisch und auch nicht so aufwendig, aber man muss es einfach tun und sich trauen.
Wenn jetzt jemand das Ziel hat, mit dir irgendwann mal 2-3 Liter Wein zu köpfen und zu trinken, wenn also jemand sein Haus begrünen möchte, kannst du raten, Wie geht man da vor? Was sind die Grundsatzentscheidungen? Was sind sozusagen die Grundüberlegungen, die man da treffen sollte, wenn man es konkret angehen möchte?
Ja. Privathaus jetzt?
Gehen wir vom Privathaus
an. Okay. Ja. Das sind relativ einfache Entscheidungen, weil sie meistens nur mit sich selber und kaum mit dem Nachbarn oder mit der Stadt gemacht werden müssen, weil eine Grünfassade ist nicht bewilligungspflichtig, außer es ist wirklich ein Bau, das die Außengrößen und Formate verändert. So, also gut ist einfach Erde oder Boden, in den ich eine Pflanze gebe, sich davor erkundigen, welche Pflanzen eignen sich, südseitig, nordseitig, ostseitig, das sind ein bisschen unterschiedliche Pflanzenarten, und lasse ich die an der Wand hochklettern, also sogenannte Selbstklimmer mit Haftfüßchen, wie meinetwegen Feitschi oder Efeu mit Spreizwurzeln, oder mag ich sie nicht am Haus und bespanne die vorher mit einem Netzgitter. Da gibt es System, übrigens ein tolles Schweizer System, das am Markt ist, und das wird eben mit abständigen Schrauben an die Wand verschraubt und dann lässt man das hochwachsen. Also die Entscheidung ist einfach, dann nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und fange einfach damit an. Ich muss halt dazu schauen, und das ist immer meine Empfehlung, auch beim Gründach. Man lebt ja in dem Haus wahrscheinlich und man sieht das öfters. Und ich würde jetzt einfach sagen, auch selbst eine Rankpflanze ist eine Pflanze und hat nicht so viel Hirn, dass sie sagt, da glaube ich, da wachse ich nicht hin, weil das könnte ihn stören. Mhm. Also das sucht sich überall Wege, und die Ranken werden dann eben zurückgebogen oder zurückgeschnitten. Das erfordert manchmal ein Eingreifen. Spalierobstbäume haben wir schon erwähnt, das ist einfach. Und das Kiesdach, ich habe in Vorarlberg über 55 Grünberatungen gemacht, die von den Gemeinden finanziert wurden. Und da waren sehr, sehr viele Private, die einfach gesagt haben, das Kiesdach ist nicht schön, es ist scheiß, es ist hässlich, und können wir was tun? Und das wird abgesaugt mit großen Staubsaugern, mit großen Saugmaschinen, und da wird Substrat aufgeblasen. Das ist ein Vorgang von einem halben Tag. Das kostet ein paar hundert Euro oder Franken, und dann ist das erledigt und dann entsteht da oben ein Gründach. Auch diese Maßnahmen sind nicht so teuer und sind machbar. Am besten ist natürlich immer, da einen Profi ranzulassen. Es geht um Gewährleistungen, um Beschädigungen, um das richtige Material. Also vielleicht weniger Selbstversuche. Ich habe ein Leben lang Selbstversuche gemacht und ich kann empfehlen, tut es nicht, weil das kostet Geld. Überhaupt, wenn man es falsch macht. Und da gibt es aber viele Normen, viele Baunormen, viele Firmen, die mit Materialien arbeiten, viele Firmen, die das überhaupt machen. Und wenn man die angeht und fragt, was würde das kosten, macht es mir einen Vorschlag, dann ist das oftmals günstiger als gedacht und dann einfach umsetzen.
Also vorher mal studieren und dann etwas machen. Der Paul, er hockt immer grinsend neben mir, stellt dann eine Frage, weil er sagt immer, ich bin Mieter, ich kann gerne nichts machen, oder? Jetzt möchte ich aber noch hören, was kann der Paul machen? Er sollte ja mal ein bisschen Action kommen, oder? Ins Tun. Kann man im Kleinen was machen als Mieter, zum Beispiel auf dem Balkon oder auf der Terrasse? Kann man dort auch schon Aktionen setzen, die etwas nützen? Oder ist es halt schon eher die Grossfläche, die ich
sehe? Du meinst grundsätzlich, ob es nützt oder ob es dem Paul hilft.
Grundsätzlich.
Ja, das andere wollen wir nachher klären.
Also ich hätte überlegen müssen, wo können wir den Rehbock verstecken. Aber
genau.
Jede Balkonpflanze ist schon ein Zugewinn. Mhm. Wir wissen beispielsweise, dass das Arbeiten und das Beschäftigen mit Erde, mit Substrate, eine seelische Wirkung auslöst. Und dass jede Pflanze, selbst eine Zimmerpflanze, einfach Sauerstoff erzeugt und uns gut tut. Man kennt ja auch die Geschichten, wenn man mit Pflanzen redet oder sie gut behandelt, dass sie besser gedeihen. Das sind auch Organismen. Aktion, Reaktion. So, jetzt habe ich einen kleinen Balkon, einen kleinen Vorbau und stelle dahin, wenn es statisch eben möglich ist, einen größeren Kübel und lasse darauf beispielsweise eine verholzende Pflanze, nehmen wir mal an, eine Kornelkirsche wachsen. Die blüht ja so herrlich im Frühling. Viel schöner wie diese Forsythia oder sonst irgendein exotisches Zeug. Die blüht, dann habe ich Bienen da, da habe ich Schmetterlinge. Nachher sind die Beeren da, die ich essen kann. Plötzlich ist ein Singvogel da, der da ein Nest aufbauen will. Und das alles schon am Balkon. Also das sind auch seelische Befindlichkeiten, die man sich gut tut. Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich auf diesen Schneeballeffekt, wenn es die Nachbarin sieht oder der Nachbar, je nachdem, wie gut dein Balkon ausschaut, wie öfters du draußen bist, weil es kühler ist als er, dann will er das vielleicht auch. Und plötzlich sind 5 Balkone von 6 begrünt und schon beginnt das zu wachsen. Also selber was tun und darauf schauen, dass es gut wird, und dann machen es andere nach. Es wäre eine gute Motivation, selbst wenn man auch in beengten Verhältnissen ist oder in einem scheinbar, also in einem Haus, wo man jetzt nicht wirklich einen Garten hat.
Noch eine spitze Bemerkung, oder?
Ja, ja, natürlich. Siehst, Paul, auch du kannst was machen.
Ja.
Und da klappt es auch mit der Nachbarin.
Oh. Ja, okay.
Genau.
Aber jetzt ist mir nur spontan eingefallen, der lacht da so dreckig. Gibt es so Vorzeigebegrünungen, die in der Region, wo du sagst, weil ich, wenn ich mich jetzt für sowas entscheiden würde, jetzt für ein Haus, würde gerne mal sehen, wie das in Natura, im wahrsten Sinne des Wortes, aussehen. Gibt es da so schöne...
Beim Konrad da.
Ja, aber also damit ich jetzt die Ströme zu dir pilgern, aber sagst du selber, abgesehen von dem Haus, wo du den Wein getrunken hast, aber gibt es so Vorzeigehäuser, die, wo das einfach wunderbar geglückt hat, privat oder von öffentlicher Hand?
Tatsächlich gibt es in fast jedem Ort 1-2 schöne Projekte, ja, und Objekte, die man sieht, von denen ich oftmals nichts weiß, weil sie privat sind, ja, und andere gemacht haben. Das Problem an Gründächern oder an grünen Gärten am Dach ist das, dass man sie oftmals nicht sieht und dass Privatbesitzer das gar nicht wollen. Also es gibt beispielsweise in Vorarlberg ein Gründach, auf dem Schafe leben.
Nee. Oh, okay.
Aber das ist privat und das will man natürlich nicht. Mhm. Aber ich erwähne tatsächlich den Zündwald in Altstetten, der besuchenswert ist, oder auch die Grünfassade in Feldkirch, leider auch in meiner Region. In Innsbruck würde ich wunderbare Grüngärten kennen, oder auch den Gewerbepark in Hohenems, Bäumler, die sind alle öffentlich und die sind sofort immer besuchbar. Mhm. Und natürlich lade ich alle ein, bei mir im Haus sich umzuschauen, dann bitte den Wein mitbringen. Oder auch nicht. Und ich habe, wie gesagt, zu bieten Gründach, ja, Grünfassade und einen Waldgarten mitten in einer dicht verbauten Gegend. Und in diesem Waldgarten leben doch immerhin 50 Bäume. Die dicksten sind so groß, auf engstem Raum. Und ich sitze wirklich bei 38 Grad, wenn es draußen so warm ist, im Garten, brauche manchmal einen Pulli, weil es so fein kühl ist. Und meine Nachbarinnen, die alle einen gepflegten Garten haben, sind im Haus, weil es in ihrem Garten zu warm ist.
Das funktioniert doch nicht mit den Nachbarinnen.
Nicht mit allen.
Ja, ich würde sagen, da organisieren wir doch mal eine Exkursion.
Ja, ja.
Kommen wir mal mit einem Reisebus von Leuten zu dir.
Genau.
Und ich glaube, so langsam ist jetzt Dachgemeier König der Schlussfragen.
Ja.
Hast du heute eine Schlussfrage vorbereitet?
Naheliegend ist natürlich, weil es uns alle geht, wie grün dein Gebäude betreffend, in dem du wohnst, lebst du, Peter? Und jetzt bitte nicht wieder von der Hecke beginnen oder
doch,
so.
Doch. Jetzt kann ich endlich einmal punkten und mir dann jetzt das Gebäude ausdehnen auf die Umgebung.
Okay.
Jetzt kann ich nämlich endlich einmal sagen, mein Thuja-Hag ist weg. Also zum Teil. Und wir haben jetzt wirklich einen schönen biodiversen Garten um unser Haus herum. Und ganz neu, und er fängt jetzt dann im Jahr im Frühling, kommt immer mehr. Wir freuen uns schon mega drauf. Wir leben brutal im Grünen jetzt, oder immer mehr im Grünen.
Seid ihr auch mehr drauf?
Sehr, sehr biodivers. Ja, so lange haben wir ihn noch nicht.
Okay.
Weißt du, mehr draußen ist bei mir schwierig. Aber es ist ein ganz anderes Thema.
Okay.
Ich bin eher ein Drinni, wie man, glaube ich, so sieht. Nicht ein Draußen. Aber es ist extrem schön und wir haben schon nach wenigen Wochen viel mehr Schmetterlinge gehabt, viel verschiedene Schmetterlinge gehabt. Und die Leute, die sagen, oh, es ist mega schön und man fühlt sich einfach wohl und es ist viel natürlicher. Also, ich, was du, lieber Paul,
ja.
Wie grün lebst du denn
das war jetzt
aktuell?
Eigentor, ein klassisches. Ja. Wie du schon geschildert hast, in einer Mietwohnung und da ist kaum bis kein Grün. weil ich halt, aber das ist keine Ausrede, weil wenn es mich ins Grüne zieht, gehe ich gern raus. Aber im eigenen Wohnbereich könnte ich viel, viel mehr machen. Aber wie wir uns zu dem Thema Gedanken gemacht haben, ist mir nur aufgefallen, ich habe einmal gelebt in Scharn in einer anderen Mietwohnung und das war ein alleinstehendes Haus, ohne, also schlecht isoliert und rundherum, also Sonne, Sonne, Sonne und heiß, heiß, heiß. So, und jetzt bitte ich das Kopfkino auszuschalten, dass ich im Sommer dort wochenlang in der Unterhose gearbeitet habe, vom Computer, anders nicht machbar. Furchtbar, gell?
Ja, furchtbar.
Und das ist insofern spannend, weil ich jetzt, wenn ich jetzt Wohnungen oder auch Bleiben mir anschaue, ist das Thema Kühle und Schatten ganz, ganz oben. Also das war mir früher gar nicht so bewusst. Da schaut man eher sonnig und wunderbar. Hat sich total gedreht. Ich würde lieber im Schattenloch sitzen als in einer prallen Sonne, weil zur Sonne, die hole ich mir dann schon irgendwo. Also das war schon spannend, weil das wirklich vom Erlebten, von dem eigenen Leiden, ja Peter, vom eigenen Leiden, dann irgendwo abgeleitet, dann so irgendwo mich dann in die Richtung geführt hat. Und jetzt hast du schon geschildert, wie wunderbar du lebst, aber jetzt gib noch einmal an und sag, was bei dir alles an Grün...
Und was noch fehlt. Vielleicht und, hast du genau, ja noch was, wo noch fehlt.
Ja.
Ein Baumhaus würde man noch wünschen, ja. Das kommt wahrscheinlich noch. Na, insofern, ich habe mein Büro, das ist ein Wintergarten, mit Blick in den Garten. Ich kann die Tür völlig öffnen und sitze an und für sich in der Natur. Deshalb macht es mir auch keine Rolle, wenn ich einmal am Tag 16 Stunden arbeite, weil ich 16 Stunden in der Natur sitze. Und ich denke mir, manchmal könnte man einen Arbeits- oder Wohnbereich auch so öffnen und eben diesen Mehrwert zu erfahren, der uns gesund hält. Und ich meine, ich bin jetzt ungefähr 90 Jahre und man sieht es mir nicht. Okay, also stimmt nicht. Aber die Bäume, die ich habe, die sind wohl überlegt und mit meinen Nachbarinnen immer wieder abgesprochen. Natürlich wird da manchmal über einen Ast diskutiert oder dass der ein bisschen weiter rausragt, aber sonst komme ich ganz gut zurecht. Ich lasse das Laub auch, wie gesagt, jetzt im Winter liegen, weil es dahin gehört. Und das sind dann so die Selbsterfahrungen, die ich mache. Was macht es mit mir und was macht es mit den Besuchern? Und manchmal früher haben an meiner Haustür, im Vorarlberg ist man sehr ordentlich und sehr genau, haben Menschen geläutet, die das ganze Laub vom Haus sehen. Und dann habe ich gesagt, was ist los mit dir? Brauchst du Hilfe? Geht's denn? Weil sie nicht verstehen konnten, ja, dass ein alter Mann einfach das Laub eine Woche lang liegen lässt. Und ich lasse es im Garten sowieso den ganzen Winter liegen, weil im Frühling habe ich viel weniger Arbeit. Ich habe ja nur noch ein Viertel des Laubs da. Mhm. Dann sind es 3 Schubkarren und im Herbst sind es 20. Ich bin ja nicht blöd und schaffe umsonst. Und das sind so die eigenen Erfahrungen, die einem so gut tun. Also das Leben mit Natur ist wesentlich entspannter und es hält einem einfach gesund und fit und man kriegt so wunderbare Feedbacks und Besuche. Und ich hätte dann am Schluss noch irgend so einen letzten Wunsch, den ich sagen würde, ganz am Schluss.
Ja, dort sind wir jetzt ganz am Schluss. Also, es kommt jetzt mein Schlusswort und danach sieht niemand mehr etwas. Also okay. Von dem her musst du jetzt oder ewig schweigen.
Ja, nein, das nennt sich Amberrat und das heißt, pflanze einen Baum, gib ihm einen Namen und sorge dafür, dass er dich überlebt. Das wäre mein Wunsch.
Ist ein schöner Wunsch und der sollten wir alle versuchen zu erfüllen. Danke für die inspirierenden Worte, die du gesehen hast. Wer noch mehr hören will übrigens, wir haben schon mal einen Podcast miteinander gemacht, also Paul ist auch dabei gewesen, gell? Peter und Paul, über den Wald, über Bäume dort, auch ganz faszinierend, wie Bäume untereinander kommunizieren und, also kann man auch nur empfehlen, du gibst schon Vorträge, du hast tolle Bücher, wo man anschauen kann, wo viele Beispiele drin sind über die Natur, also sich dort einmal vertiefen und daheim etwas machen, schadet sicher nicht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Adi. Herzlichen Dank an euch alle. Danke, sind wir wieder. sind wir wieder mit dabei gewesen, bei dem Thema und haben auch sicher alle inspiriert. Ich sage schon, grüne Fassaden würden sprießen, Teher würden abgebaut und begrünt. Und auch der Paul wird sich einmal eine Pflanze auf ein Balkon stellen. Also wir sind gute Dinge. Herzlichen Dank, einen schönen Abend noch miteinander.
Danke.
Ciao zusammen. Tschüss.